Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Herzlich willkommen im 63. Game Talk. Schön, hast du wieder eingeschaltet. Heute werden wir die Plattform Twitch beleuchten. Wie bitteschön streame ich denn auf Twitch? Warum sollte ich das denn eigentlich wollen? Und kann das möglicherweise auch ein, zwei negative Folgen haben? Über das und mehr wollen wir heute sprechen. Und ihr wisst, ich streame selber nicht auf Twitch. Entsprechend habe ich mir natürlich Leute hier in die Sendung eingeladen, die das machen. Vorneweg ein Stammgast hier im Game Talk. Hallo Andy.
Hallo.
Deine Twitch-Stream-Karriere oder Auftritt hast du noch nicht so zur Sprache gebracht hier im Game Talk. Deshalb hier schnell eine kurze Plattform für dich. Mach doch kurz Werbung. Was sieht man bei dir auf dem Kanal?
Ja, ich würde mich mehr als Speedrunner, als primär als Streamer bezeichnen. Für mich ist das Streamen eigentlich nur eine Plattform, um Speedruns zu verbreiten. Ich bin auch ausschließlich über das Speedrunning zu Twitch gekommen. Ich weiß noch, als ich die ersten Streams mit Speedruns geschaut habe, also das waren diese alten GameStand Quick Marathons, da war es noch gar nicht auf Twitch, da war es auf Ustream. Und irgendwann haben die dann auf Twitch gewechselt und so bin ich auf die Plattform gekommen. Und heute streame ich nicht mehr so viel. Das war vor etwa 2 Jahren habe ich am meisten gestreamt. So hat sich's dann bei sehr bescheidenen irgendwie um die 350, zwischen 350 und 300 Followern eingependelt.
Okay, wie heißt dein Kanal?
Andy Panther, einfach ganz normal.
Kanäle werde ich selbstverständlich in den Shownotes verlinken. Das ist ein guter Moment, um die zu erwähnen. GameTalk.fm/auf-Twitch-streamen. Da gibt's Links zu den Kanälen und zu weiterem. Klick sonst einfach mal bei dir in den Podcatcher, da hast du die dann auch schon drin. Gut, dann eine zweite Stimme. Aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer werden ihn wiedererkennen. Er war bereits zweimal, glaube ich, schon mehr oder mehr. Einmal länger, einmal nur ganz kurz in einem Game Talk. Heute ist er wieder dabei. Hallo Thomas.
Ja, hi, ich bin Thomas oder StrikeDM auf Twitch. Ich streame seit 2 Jahren da, mache das Ganze mittlerweile, ich will mal sagen, semi-professionell. So zu einem Viertel professionell ungefähr. Bin seit ungefähr 3 Monaten Twitch-Partner und streame eigentlich Variety. Also alles Mögliche. Momentan konzentriere ich mich ein bisschen auf PUBG, aber dazwischen spiele ich auch Chill-Spiele oder Community-Spiele mit den Subs oder sonstigen Viewern. Alles, was halt Spaß macht. Ja, im Endeffekt habe ich von Twitch zum ersten Mal gehört vor ungefähr 3 Jahren und fand es eigentlich ziemlich doof. Also die ganze Idee von Livestreaming, von Videospielen fand ich eigentlich ziemlich lächerlich, weil ich fand, wieso sollte ich jemanden beim Spielen zugucken? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Und bin dann aber trotzdem zurückgekommen bei einem Kanal immer wieder. Das war ein Ehepaar, die da streamen, die streamen immer noch. Und die fand ich halt mega lustig und mega sympathisch und kam dann immer zurück. Und nach so einem Jahr verschiedene Kanäle gucken und ein bisschen Ideen sammeln, hatte ich halt die Idee jetzt, versuch's doch selbst. Du bist eher ein Mensch, der gerne spricht und gerne unterhält. Versuch's doch selbst. Und ja, von da ging's halt los.
Okay, also deine Motivation war einfach mal, hey, ich bin gerne Entertainer und das wäre doch eine gute Möglichkeit und Videospiele mag ich sowieso und so bist
Absolut.
Du dazugekommen.
Genau.
Andy, bei dir war es mehr das Speedrunning.
Genau.
Und jetzt entsprechend kurz die Frage für Leute an den Empfangsgeräten, die jetzt vielleicht denken, das habe ich mir auch schon überlegt, finde ich noch irgendwie spannend. Wie wird man denn bitte zum Streamer? Ja, klar, ich gehe auf Twitch und melde mich an, aber so 2, 3 Dinge brauche ich dann wahrscheinlich schon noch, oder?
Ja, also im Endeffekt, es kann jeder, das Schöne an Twitch und den anderen Plattformen ist, dass jeder anfangen kann, wann er will, wann er oder sie will. Im Endeffekt entscheidet auch jeder selbst, ich verwende jetzt jeweils die männliche Form, die weibliche ist inbegriffen. Verwendet jeder selbst die Dinge, die er halt verwenden möchte. Also es gibt viele, viele auch sehr große bekannte Streams, die ohne Webcam auskommen, nur mit Mikrofon. Es gibt sogar solche ohne Kommentar, nur Gameplay, wie man es von manchen YouTube-Videos kennt. Die einen konzentrieren sich hauptsächlich auf ein Spiel und die Leute gucken zu, wie die Person besser wird in diesem Spiel. Andere machen Variety. Mittlerweile gibt es die IRL-Bereiche, wo praktisch alles gemacht werden kann, was nicht unbedingt mit Spielen zu tun haben muss. Creative, wo man zeichnen, malen, nähen, was auch immer kann. Ich weiß nicht, ob es Social Eating noch gibt, aber das war tatsächlich Social Eating. Das war ein Ding mal auf Twitch. Das Schöne ist, dass jeder anfangen kann. Und wenn man denkt, ach, das will ich mal versuchen, hat man einen relativ einfachen Eingang. Man muss sich mit der Software OBS ein bisschen auseinandersetzen, weil man kann beispielsweise auch direkt von der PS4 streamen oder von der Xbox One, aber das wird nicht mit viel Erfolg gesegnet sein, weil die meisten Leute erkennen sofort, das ist immer dasselbe Overlay, das von diesen Konsolen ausgeht, und das finden viele Leute dann ein bisschen langweilig. Aber ja, man muss sich halt ein bisschen technisch in die Sache reinbegeben, ein paar Stunden investieren, aber man kann dann auch viel machen. Und für mich persönlich war das ein Teil des Reizes halt auch, dass ich hier viel Kreativität reinbringen konnte. Und ja, wenn man versuchen will, soll man versuchen. Ohne irgendwelche Ambitionen erstmal rein, mal ein bisschen rumspielen, ausprobieren, schaden kann es eigentlich nicht.
Ich würde noch sagen, es gibt eine einzige Sache, die absolut zwingend ist. Man braucht ein Mindestmaß an Upload-Speed, weil sonst ist der Stream einfach nicht schaubar von irgendjemandem. Und das war bei mir das Problem. Bis 2014 habe ich es ein paar Mal versucht zu streamen, aber es ging einfach nicht. Ich kann keine genaue Zahl nennen, wo die ist, weil ich glaube, das hängt auch davon ab, in welcher Qualität man streamt. Aber das ist das Einzige, was wirklich zwingend ist. Selbst das technische Know-how, ich meine, ich bin nicht sehr gut in dem, aber ich habe dann halt einfach jemanden gefragt, der sich damit mehr auskennt, und der hat mir da die ersten Setups gemacht. Also nicht einmal das ist so fest ein Hindernis.
Das stimmt, definitiv.
Okay, schön zu hören. Also einsteigen kann jeder, wenn man es dann ein bisschen ernster machen will, habe ich jetzt auch rausgehört, soll man sich dann schon ein bisschen mehr Mühe geben. Mhm. Equipment hier, ja, und Overlay und so weiter. Da rein will ich jetzt eigentlich gar nicht wirklich. Stattdessen will ich hier noch schnell so einen Primer geben, so einen Überblick geben über Twitch selber. Das kennt man ja nicht seit immer als Twitch, nur fast immer. Im Oktober 2006 ging das mal los. Da hieß das noch Justin TV, war dann auch die Muttergesellschaft von Twitch, war mal so ein Start-up aus San Francisco. Da hatte Justin Kahn eigentlich sein Leben mal gestreamt. Das war mal so der erste Anfang da. 2011, einfach weil wir später nochmal drauf zurückkommen, kam dann das Partnerprogramm. 2014 dann wurde das Justin TV zu Twitch Interactive, weil man da eigentlich schon nur Twitch so kannte. Dann dachte man, ja, dann können wir eigentlich das Justin TV gleich mal umbenennen. Noch eine News dann, August 2014, die ich sehr eindrücklich fand. Twitch wurde von Amazon gekauft. Teilweise merkt man das heute logischerweise auch. Für die stolze Summe von 970 Millionen Dollar. Fand ich eigentlich schon recht krass.
Es gab ja diese Gerüchte vor der Übernahme durch Amazon, dass Google es übernehmen würde.
Mhm. Wäre ja auch interessant gewesen. Sie haben sich dann für einen anderen Weg entschieden. Google hat dann über YouTube Gaming im August 2015 eine eigene Plattform gestartet. Ich persönlich sehe YouTube deshalb trotzdem noch nicht so als die Gaming-Livestream-Plattform. Für mich ist YouTube einfach noch Video on Demand. So sehe ich das halt. Wenn wir hinten raus noch ein bisschen Zeit haben, können wir ja dann darüber mal noch sprechen.
Ja, es gibt ja theoretisch noch andere Streaming-Plattformen, aber es ist wie bei YouTube, es gibt wirklich keine nennenswerte Konkurrenz.
Ja, so habe ich das dann auch empfunden.
Ich selbst habe nur eine Mal ausprobiert, und das war Hitbox, das heißt heute anders. Das fand ich eigentlich ziemlich gut. Das Problem ist einfach, dass es mir ein paar Mal Streams einfach nicht gesaved hat, wegen irgendeinem Bug. Ich habe nämlich genau die Settings gemacht, dass es mir die saven soll, es hat es aber trotzdem nicht gemacht. Und als Speedrunner dann ist das natürlich blöd, es hat mir dann ein paar PBs gelöscht und dann bin ich schnell wieder zu Twitch gegangen.
Okay, also PBs für alle die da nicht so drin sind, das sind persönliche Bestzeiten.
Genau.
Ja, ich habe dann mal geguckt, ja, wenn Twitch so der Platzhirsch ist, dann will ich mal schauen, was da zahlenmäßig so passiert. Das hat mich echt fast weggeblasen. Ich habe dann mal geguckt, welches war denn der meistgesehene Kanal im letzten Jahr. Also im letzten Jahr heißt in den letzten 365 Tagen. Das war dann Summit 1G. Der hat fast 2,5 Millionen Follower. Und im Durchschnitt hat er über 20.000 Zuschauer. Ist also schon echt krass. Thomas, was hast du im Schnitt so für Zuschauerzahlen?
Oh, das ist mega unterschiedlich. An schlechten Tagen 25, 30.
Aber da sind doch immer welche da.
Ja, 20, 25, 30 eigentlich immer in letzter Zeit. wenn es richtig anzieht, wenn das Spiel gerade populär ist, zwischen 80, 100. Das passiert mir nicht allzu oft lately, aber es ist ein bisschen Wachstum da, nachdem ich doch längere Zeit ein bisschen stagniert, meine Zahlen ein bisschen stagniert haben. Es liegt vielleicht auch daran, dass ich streame halt auch nur dreimal in der Woche und ich bin nicht der Fulltime-Streamer, dazu kommen wir ja noch. Und habe mich halt auch nie großartig danach orientiert, was ist gerade populär, was schwemmt einem gerade neue Viewer rein, sondern danach, wo was mir halt Spaß gemacht hat. Ja, im Endeffekt ist das mit den Viewerzahlen und Partnerschaft und dergleichen eh eine interessante Sache, zu der wir vielleicht noch kommen werden.
Ja, es ist leicht undurchsichtig, weil ich kenne einen Streamer, der hatte im Schnitt mehr Viewer als das und hat nie Partner geschafft, trotz immer wieder probiert. Und
ja, Thomas, du musst uns dann nachher dann noch schnell sagen, wie das dann bei dir geklappt hat. Ist ja möglicherweise ganz interessant für Leute, die das auch mal werden wollen. Ich habe dann noch geschaut, ja, wer ist denn bitteschön hier der große Player, wer hat am meisten Follower, und das war wenig überraschend Riot Games mit über 2,5 Millionen Followern. Am meisten Views, von denen hatten wir es ja gerade, im letzten Jahr hatte E-League TV, die hatten mal fast 1 Million gleichzeitige Views, auch echt krass. Und was ich dann noch absurder fand, waren die meistgesehenen Spiele in den letzten 30 Tagen. Ich will jetzt hier das Ratespiel gleich auslassen. Ihr seht es ja hier, ich habe es ja schon reingeschrieben. Aber auf Platz 4, in den letzten 30 Tagen wurde Hearthstone 3231 Jahre lang angeguckt und 22 Jahre lang gestreamt in 30 Tagen. Platz 3 ist dann Dota 2, Platz 2 aktuell PUBG. Platz 1 ist League of Legends, ja, überrascht wahrscheinlich auch kein. League of Legends 9105 Jahre angeguckt und 156 Jahre lang gestreamt in 30 Tagen. Das ist irgendwie, das erschließt sich mir nicht, das finde ich einfach nur crazy. Nur schon, was die dafür Server hinstellen müssen bei Twitch, dass man sowas überhaupt stemmen kann. Also da wird ja in so kurzer Zeit so viel Content rausgeschickt, das kann kein Mensch gucken.
Ja, das ist nicht falsch. Das ist ja auch der Grund, warum es Nischen gibt und es irgendwo halt dann auch Platz hat für praktisch jeden Streamer mit seiner Persönlichkeit, um ein Plätzchen zu finden, wenn man sich halt auch eine gewisse Mühe gibt mit seinem Content.
Übrigens, wer diese Zahlen interessiert, ich habe da ein, zwei Seiten gefunden, die solche Dinge tracken. Ich hau dir die in die Shownotes. Ich sag's gleich nochmal, gametalk.fm/auf-twitch-streamen. Da findest du das, falls du da noch ein bisschen tiefer reingraben willst, hat schon echt interessante Kernzahlen darunter. So, jetzt würde ich meinen, kommen wir doch mal zu der Partnerschaft, die wir jetzt vorhin schon ein, zwei Mal angeteased haben. Thomas, du bist ja jetzt Twitch-Partner mit deinem Kanal, vielleicht gleich vorneweg. Wie bist du Partner geworden? Was muss man da mitbringen, dass man das werden darf?
Lange Zeit war es undurchsichtig, das stimmt schon. Ein großer Teil der Motivation vieler Streamer ist halt auch, Partner zu werden. Und deswegen haben aus meiner Sicht Twitch auch ein gewisses Interesse daran, das nicht 100% halt transparent zu machen, wie man dann tatsächlich Partner wird. Weil es soll ja dieses Higher Echelon-Ding sein, von dem man träumt. Und dann kann man dann in die Lounges und überhaupt nur Papier und Papo.
Ja, das Beispiel, das ich genannt habe, muss ich noch sagen, das ist, bin ich ziemlich sicher, noch unter einem älteren System passiert und wahrscheinlich wäre es jetzt anders.
Also ich kenne die Person nicht, aber viel geändert hat sich nicht. Der Punkt ist, dieses ein bisschen Mysteriöse daran wird halt auch aufrechterhalten. Bei mir war es so, ich war nie ein allzu großer Streamer. Ich hatte mal Spikes von 100, 200, 300, je nachdem, welches Spiel oder welche Host ich gekriegt habe. Meine Story ist die, dass ich im Januar 2017 live on stream gefollow, view und chatbotted wurde. Das war nicht ein allzu ausgeklügelter Bot, weil alle Usernames hatten einfach nur 12 Zahlen als Username und die Messages waren immer gleich. Und ich hatte da schon Kontakt aufgenommen gehabt, paar Tage zuvor, witzigerweise, mit jemandem von Twitch. Ich wusste aber nicht, dass der ein Partnermanager ist. Das war mir so Zufall auf Twitter. Und war halt die einzige Twitch-Person, die ich kannte. Und ich hatte da direkt Panikanfall on stream, weil wenn man Pech hat, wird man dann gemeldet, wenn sowas passiert. Hatte dann auch an einem Abend 2500 Follower mehr. Das waren alle Fake-Accounts und ich habe mich halt bei dem gemeldet und meinte, ey, kannst du irgendwie vermerken, dass das nicht ich war, weil ja, die Angst ist halt da als Streamer, dass man, dass Twitch dann denken, man will seine eigenen Nummern padden und dafür wird man direkt gebannt. Zu Recht. Und er meinte dann, ja klar, kann ich vermerken, kam dann rein, blieb dann auch ein bisschen und hat mich hinterher angequatscht und meinte, hey, du machst das ja eigentlich ganz gut. Und ich meinte, ja, ich gebe mir Mühe, dankeschön. Und dann sind halt die Monate ins Land gezogen. Ich war auch öfters frustriert, weil es nicht so ganz geklappt hat, wie ich wollte. Kein Wachstum und so weiter und so fort. Hatte halt auch nie mehr Zeit wegen Studium. Aber getrieben hat mich schon immer ein bisschen, dass jemand bei Twitch meinte, hey, du machst das ganz gut, das kommt irgendwann, das klappt irgendwann schon. Und der Herr war dann auch an der Gamescom. Ich habe ihn kurz auf ein Bier getroffen. Wir haben, was war das, 30 Minuten gequatscht. Ein bisschen, nicht mal tatsächlich großartig über Twitch gequatscht, sondern über alles Mögliche. Und er meinte dann, ja, er fände das mit meinem sehr, sehr ausgereiften Branding schon sehr, sehr cool. Und hat meine eigene Tagline rezitiert, was für mich wahnsinnig war, dass das jemand überhaupt wahrgenommen hat da oben. Und er meinte dann, ja, du kommst da sicher noch hin, arbeite hart. Und 3 Wochen später war ich aus an einem Freitagabend und kam ziemlich betrunken nach Hause von einem Kumpel. 3 Uhr nachts, ich habe da gerade meinen PC neu aufgerüstet, wollte mich nochmal ransetzen und gucken, ob das Ding jetzt auch startet. Hab die Mails gecheckt und da stand, we're inviting you to the Twitch Partner Program.
Ah, wow.
Ja, im Endeffekt war es das. Heute ist es so, man kann sich immer bewerben, man kann auch rausgepickt werden. Also es gibt immer noch einige Partner, die die eigentlichen Zahlenvorgaben nicht einhalten, aber gepartnert werden, weil sie etwas bringen, das Twitch so noch nicht kannte oder das sie wertvoll finden. Bei mir war es jetzt das sehr stark ausgereifte Branding und die vielen Dinge, die ich, also mit der Community oder mit dem Plot meines Streams neben dem Stream noch mache. Mittlerweile gibt es ja diese Achievements, die man dann erfüllen muss. Einerseits, um Affiliate zu werden. Das ist ja die kleinere Variante sozusagen, die man vergleichsweise schnell mal kriegt, wenn man ein bisschen dran bringt. Das andere ist, für Partner waren es, glaube ich, 30 Tage lang 75 Viewer und halt eine bestimmte Anzahl gestreamt in den letzten 30 Tagen und auch eine bestimmte Anzahl Minuten gestreamt. Und dann kann man sich bewerben. Also es ist nicht so, dass man dann Partner wird. Sie wollen immer noch gucken, ob man dann auch andere Dinge mitbringt, die sie sehen wollen. Was diese Dinge sind, das weiß keiner. Das wird niemandem herausgegeben, nicht mal einem Partner. Und ich glaube, da müsste man schon richtig, richtig dick befreundet sein mit irgendeinem Partnermanager und den mal ganz betrunken erwischen, damit einem das irgendwie mitgeteilt wird. Aber ja, das Affiliate-Programm, ja, wolltest du was sagen, Andy?
Ja, ich habe eigentlich gedacht, wir erklären noch kurz das Affiliate-Programm im Detail.
Okay, also das Affiliate-Programm gibt's auch erst seit diesem Jahr, glaube ich April, wenn es mir recht ist. Hat sehr relativ tiefe Anforderungen. Also man ist einfach Broadcaster zuallererst mal. Und wenn man 30 Tage lang eine bestimmte Anzahl gestreamt hat auch wieder, wenn man 50 Follower hat und wenn man während diesen 30 Tagen mindestens 3 Average Concurrent Viewer hatte, also 3 durchschnittliche Zuschauer, wird man vom System automatisch Affiliate. Der Vorteil dessen ist, es ist eine Zwischenstufe zwischen einfach nur Broadcaster, sag ich mal, und Partner. Früher konnten nur Partner den begehrten Sub-Button haben, also diese monatlichen Subs verkaufen. Jetzt können das auch Affiliates, was für Twitch natürlich den Vorteil bringt, dass sie das Partnersystem, das Partnerprogramm ein bisschen exklusiver gestalten können und trotzdem auch selbst massiv große Mehreinnahmen erzielen. Auf einen Schlag waren es dann 70.000 neue Streamer, die Geld produzieren, die Revenue produzieren konnten auf Twitch.
Okay, verstehe ich.
Ja, man kann halt all diesen Leuten diese kleinen Sachen geben, diese spezifischen Emotes und so.
Genau.
Wir wissen jetzt, Affiliate, ja, gibt mir da so 1-2 Möglichkeiten, die sonst noch mehr versperrt sind als Streamer. Mhm. Vielleicht noch ganz kurz einen Schritt zurück zum Partner. Du hast gesagt, da kann ich in irgendeine Lounge rein. Was bringt mir das sonst, Partner zu sein? Abgesehen von, ich fühle mich jetzt irgendwie gut, kann ich etwas mehr auf Twitch machen?
Ich will es nicht verleugnen. Einerseits ist es natürlich ein tolles Gefühl, so zu dieser durch irgendwas definierten höheren Stufe der Streamer zu gehören. Andererseits, ja, eben an Events kommt man in diese Lounges rein. Das eigentlich wirklich Interessante für mich passiert eigentlich nicht mal auf Twitch. Also auf Twitch kann man mehr Emotes anbieten, je nachdem, wie viele Subs man hat. Man hat automatisch, das ist wohl das Allerwichtigste für viele, man hat automatisch garantierte Transcoding-Optionen. Also der Stream wird immer in verschiedenen Qualitätsstufen angeboten, ob da 5 Leute oder 500 zugucken.
Okay.
Das heißt, mehr Leute können theoretisch zugucken ohne Buffering.
Das ist meiner Meinung nach eines der Hauptprobleme von der Website, dass sie das bisher keine Lösung gefunden haben, weil es kreiert so etwas, dieser Transcoding-Loop, du kannst nicht gut Partner werden, weil die Leute dich nicht gut schauen können, aber du kannst Transcoding nicht bekommen, wenn du nicht Partner bist. Und viele Leute, die kommen nie über diesen Loop hinweg.
Klingt nach Teufelskreis, ich verstehe dich schon.
Okay.
Ich kenne dieses Beispiel von vielen Streamern, weil entweder streamen sie einfach in der grottigsten Qualität, dann können sie wirklich alle Leute schauen, aber dann ist das Stream natürlich nicht besonders attraktiv. Und man kommt eben nicht über das hinaus.
Ich muss zum Teil widersprechen. Einerseits wird dir jeder Streamer sagen, der das zu einem größeren Teil seines Lebens macht, es ist die Audioqualität. Audio ist 1000-mal wichtiger als Video, weil die meisten Viewer mittlerweile sogar fast, gerade durch den Tag oder am frühen Abend, gucken, oder ich kann ja nicht mal gucken sagen, lassen Streams laufen im Hintergrund, während sie was anderes machen, podcastartig. Audio kommt eigentlich immer sauber durch. Das hat dann mit der Transcoding-Qualität vom Video nicht mehr viel zu tun. Das andere ist, dass man ab einer bestimmten Größe, aber ab ungefähr, was waren sie jetzt? Ja, es kommt ganz drauf an, wie gerade die Serverlast ist und welcher Server angepinkt wird, wo auf der Welt. Aber ab einer bestimmten Nummer Zuschauer, die nicht allzu hoch ist, also ich sage jetzt mal, je nach Server zwischen 10 und 30 Leuten, kriegt man auch Transcoding zugewiesen. Ob Affiliate, Partner oder nicht, egal, man kriegt es zugewiesen.
Also das ist ja schon ein Vorteil gegenüber früher, das muss man sagen.
Das ist ja auch schon seit etwa 8 Monaten so.
Ja, ich weiß noch, am Anfang war das da noch das Problem, dass wenn es quasi dann per Zufall dieses Transcoding reingeschaltet hat, dann hat es einen Cut gemacht und dann wurden den Leuten ihre schönen Speedrun-Videos dann in 2 Teile geteilt und das war richtig übel.
Ja, aber das passiert alles nicht mehr. Hat sich definitiv verbessert, bei mir war das gleich, aber an einer bestimmten Größe hatte ich Transcoding fast immer, außer es war jetzt irgendwie nebenbei noch, waren irgendwelche größeren Stream-Projekte am Laufen in Deutschland, weil die Server, die man aus der Schweiz anpingt, sind ja in Deutschland, dann war es dann halt weg. Aber das hatten dann irgendwann fast die meisten sowieso. Als Partner hat man es halt garantiert, das ist der Vorteil. Aber eben, wie ich meinte, der größte Vorteil für mich jetzt persönlich, also okay, Größe kann ich nicht sagen, aber der andere sehr große Vorteil für mich neben den Transcoding-Sachen ist, dass es nun relativ, also ein bisschen einfacher wurde, um mit anderen Instanzen in der Industrie in Kontakt zu treten, um vielleicht Business zu machen, Sponsorships und so weiter. Klar, man kriegt die immer noch nicht nachgeworfen, außer man ist irgendwie Dr. Disrespect mit 15.000 Zuschauern pro Mal. Es ist halt einfacher, sich jetzt zu verkaufen, indem man sagt, hey, ich bin der und der, ich bin Twitch-Partner. Weil immer noch ein bestimmtes Bild von, oh, okay, also der hat einen bestimmten Qualitätslevel, hinter dem auch Twitch stehen, erreicht und mit dem kann man arbeiten. Das bedeutet noch nicht, dass man ein guter Mensch ist oder ein guter Streamer per se. Es gab in letzter Zeit ein paar Kontroversen unter den Partnern, aber ja, es macht halt auch abseits von Twitch selber ein paar Sachen ein bisschen einfacher.
Wegen dem Transcoding, ich hatte ja immer so diese Idee, es gibt ja diesen Premium-Account von Twitch, den man einfach kaufen kann, dieses Twitch-Turbo. Warum tun die das nicht einfach dort rein, dass wenn man Turbo hat, dann hat der eigene Stream immer Transcoding, dass man es einfach kaufen kann? Und ich habe als Argument gehört, dass quasi die Mehrkosten für Twitch das niemals decken würden. Und da habe ich gedacht, ja okay, man könnte das ja im Prinzip auch entkoppeln von dem Turbo-Account und es einfach so als kaufbare Option reintun und das dann auch relativ teuer machen. Einfach, dass man es grundsätzlich, das Transcoding, käuflich macht.
Das ist nicht so einfach. Transcoding, die Kosten fürs Transcoding sind, es gibt wie viele? Es gibt 50 oder 70 Ingest-Server für Twitch auf der ganzen Welt und die Kosten abzuschätzen sind unmöglich und sie würden jeden Monat wechseln. Es wäre unmöglich, einen monatlichen Wert, sagen wir jetzt mal, du gibst so viel aus und du kriegst dieses Transcoding fix X, das ist der Betrag und den bezahlst du pro Monat und da kriegst du das. Dieser Betrag würde sich monatlich ändern müssen, weil es nicht abschätzbar ist, wie viel Aufwand diese Server genau tragen.
Das ist interessant.
Das würde sich wiederum schlecht verkaufen, weil man kann nicht einem sagen, okay, diesen Monat kostet das jetzt, keine Ahnung, 50, diesen Monat kostet das 30, dann würde das niemand machen.
Ja, ja.
Und der Punkt ist halt auch, es ist nicht die Aufgabe von Twitch und es ist nicht das Recht eines Streamers, zu wachsen und Partner zu werden oder Affiliate zu werden, ist nicht einfach.
Affiliate kann jeder werden. Also
Affiliate ist schon ein bisschen. Also ich freue mich für jeden, der. Ich bin in ein paar Streamergruppen auf Facebook, da sind die meisten Affiliate oder noch davor und ein paar Partner. Und ich freue mich jedes Mal, wenn jemand sagt, oh, ich bin jetzt Affiliate, ich habe dieses Mail gekriegt. Ich freue mich jedes Mal, weil es motiviert die Leute. Sie machen dann noch mehr, es gibt mehr Content und alle sind zufrieden. Ihre Communities freut das auch, es gibt Hype. Es ist großartig, es ist eine großartige Idee, Affiliate für alle Beteiligten. Aber es gibt nun mal einfach kein Recht auf Wachstum. Das musste ich auch lernen. Ich hatte auch eine Phase, wo ich dachte, alle um mich rum machen ein Zehntel des Aufwands mit dem ganzen Branding und der ganzen Technik hinter der Sache, die ich mache. Warum haben die denn mehr Viewer?
Ja.
Und so funktioniert die Welt einfach nicht.
Ja, du darfst eben nicht Variety streamen. Ich weiß, das ist gemein.
Das ist auch so ein Ding. Variety ist eigentlich ein Garant für, wenn überhaupt, langsames Wachstum.
Dabei macht dich das erst interessant.
Das finde ich auch.
Für die Leute, die jetzt wie ich nicht so mega krasses Twitch-Leben haben und einfach standardmäßig am Abend mal Twitch anwerfen, Variety bedeutet einfach, ich spiele ganz zufällige Spiele und wechsle die gerne mal durch und all zwei Wochen mal was Neues, sowas.
Ja, eigentlich genau.
Jetzt haben wir Kosten immer mal wieder angesprochen. Die entstehen ja auf beiden Seiten, aber uns interessiert jetzt für diese Folge einfach mal die Streamer-Seite. In die andere Seite sehen wir auch viel zu wenig rein. Ich kann mir gut vorstellen, so Twitch-Streamer sein, gerade wenn man es ein bisschen ernster nimmt, ist nicht so ganz umsonst. Wir haben gehört, man braucht sicher ein dickes Internet. Dann vielleicht noch ein anständiges Mikro. Wir haben gehört, weil Ton ist einfach mal wichtiger als Bild. Aber dann kommt Bild, das heißt vielleicht mal noch eine Webcam. Vielleicht irgendwann mache ich mal so ein Greenscreen, dann brauche ich ein paar Overlays, dann vielleicht noch ein hübsches Logo. Wenn ich das nicht kann, will ich einem vielleicht ein bisschen Geld geben dafür und so weiter. Kostet halt Geld. Das heißt, ich kann ein gewisses Interesse daran haben, dass geldmäßig auch wieder was zurückkommt. Da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Wir haben diese Subs angesprochen, also Abos, die man bei einem Kanal dalassen kann. Klassische Spenden. Dann so Bits, so ganz komische, ich nenne es jetzt mal Chat-Emojis, gibt Affiliate-Link-Geschichten, die man machen kann, Werbungen, vielleicht auch schon irgendwelches Influencer-Marketing, irgendwie Spiele über Twitch verkaufen, all solche Dinge. Könnt ihr mir da ein bisschen sagen, soll man da machen, was funktioniert oder mir ein bisschen erklären, wie das Zeug, die einzelnen Dinge funktionieren?
Okay, ja, es gibt viele Möglichkeiten. Die populärsten sind ganz bestimmt, jetzt spätestens seit Affiliates, sind die Subs, die man jetzt ja relativ schnell kriegt. Daneben, früher gab es die GameWisp Subs, also es gibt immer noch eine externe Webseite namens GameWisp, wo die sozusagen dasselbe System angeboten hat, aber extern. Da konnte man auch selbst die Preise festlegen, da bin ich immer noch drauf, weil ein paar Leute von mir das immer noch vorziehen.
Okay.
Auch extern sind Donations, da wollten Twitch ja ein bisschen was abhaben von mit den Bits. Donations sind eigentlich vermutlich die Haupteinnahmequelle.
Sagt da Twitch noch nicht so, hey, das geht mir ein bisschen an meinem Portemonnaie vorbei, diese Donations. Akzeptieren die das heute einfach noch? Ich könnte mir ja sehr gut vorstellen, dass die da gerne mal einhaken.
Es gibt keine Kommunikation. Also Twitch haben nie was dagegen gesagt und aus einer rein geschäftlichen Sicht würde ich auch behaupten, Twitch können das jetzt auch nicht mehr, weil jeder Channel hat einen Donation-Link. Also das macht irgendwann plötzlich jeder Channel, weil sie denken, mal gucken, vielleicht ist es jemandem ja wichtig, dass ich weitermachen kann und er möchte ein bisschen helfen. Meine gesamte Hardware habe ich über Donations bezahlt. Twitch können da jetzt nicht einfach sagen, so, das unterbinden wir jetzt, weil sie damit 80% ihrer oder 90% ihrer Streamer inklusive 90% ihrer Partner praktisch sofort verlieren würden oder sofort vergraulen würden, weil man verdient tendenziell mehr mit Donations, außer man ist riesig, verdient man üblicherweise mehr mit Donations als mit Subs. Es ist relativ simpel.
Okay.
Kannst du noch die Bits erklären?
Ach ja, die Bits. Die Bits sind sozusagen eine E-Currency. Also man kauft diese Bits von Amazon sozusagen mit, glaube ich, 15% Kosten drauf. Und dann ist ein Bit ist ein Cent, ein US-Cent. Also mal würde ich beispielsweise, wenn ich für 12 Dollar Bits kaufe oder $11.50, weiß nicht mehr, wie viel genau das ist, kriegt man dann 1000 Bits, sozusagen $10. Und diese kann man per Twitch-Chat einem Streamer direkt geben. Also ich gehe jetzt bei Andy rein und schreibe dahin Cheer oder einer von irgendwie 20 Standard-Emotes. Es muss nicht hier sein und eine Zahl direkt dahinter, also verbunden ohne Space. Beispielsweise Kappa 200 und eine Message. Das ist der Cheer. Wenn ich dann diese Cheers in meiner Wallet habe auf Twitch, werden die dann dem gegeben Und der kriegt das dann per Payout, per regulärem Partner oder Affiliate Payout mit den SAP-Einnahmen zusammen ausgezahlt. Also wenn du, wenn ich jetzt bei Andy reingehe und ich schreibe Cheer 200, dann kriegt er das halt, dann kriegt er diese $2 und die werden ihm dann zusätzlich ausbezahlt. Das sind eigentlich Bits.
Und ich als Spender bekomme so 2 Sekunden Fame im Twitch-Chat über so eine tolle Animation.
Genau.
Gerade in jüngerer Zeit werden ja gerne Games und bestimmte Publisher, wir nennen mal keine Namen, richtig, richtig fertig gemacht wegen ihren Microtransactions. Aber Twitch macht ja im Prinzip genau das Gleiche, aber da sehe ich diese gleiche Kritik nirgends.
Das kann man nicht vergleichen. Wenn ich ein Spiel kaufe, kann man nicht vergleichen. Wenn ich ein Spiel kaufe, wir nehmen jetzt genau diesen Distributor als Beispiel. Ich weiß schon, wen du meinst.
Also wir reden hier von EA. Also wenn ich schon keinen Cent für meinen Podcast bekomme, dann will ich hier wenigstens noch frei irgendwelche Leute angreifen können.
Alles klar, wir sprechen von denen. Und die bringen ein Vollkostenspiel raus, in dem man dann noch bezahlen muss, um bestimmte Dinge überhaupt machen zu können, damit man das volle Spiel zahlen kann. Du kannst jeden Stream auf Twitch gratis gucken. Du bezahlst ein bisschen was, weil du den Streamer supporten willst, weil der Streamer, das ist ein Mensch dahinter, der das üblicherweise nicht als Job macht und kein gesichertes Einkommen davon hat, um ihn zu unterstützen. Und die meisten Leute machen das als größtes Hobby und nehmen sich sehr viel Freizeit raus. Du musst nichts bezahlen. Du kannst jederzeit völlig gratis, kannst du Strike DM gucken gehen. Ich werde nie sagen, hey, Alter, jetzt gib mal Geld her oder sub mal. Wenn du Spaß hast, ist das gut. Wenn die Leute denken, okay, der ist nebenbei Student, da möchte ich jetzt ein bisschen helfen, dann können sie donaten oder sie können subben und dann kriegen sie auch noch die Emotes und so und kriegen ein bisschen was davon zurück. Und es stand, glaube ich, auch in dem Fall, das auch gemacht wurde. Viele Streamer machen dann noch so kleine Zusatzsachen, die Leute kriegen. Neben dem, was Twitch eh schon anbietet. Das finde ich persönlich fair.
Ich könnte jetzt auch ganz egoistisch sein und sagen, ja, ich habe dann mit meinen Microtransactions doch eigentlich einen Mehrwert, wenn ich im Battlefront Darth Vader spielen kann, als ein paar Sekunden Fame in einem Twitch-Chat, wenn ich super egoistisch wäre.
Ja, aber den Darth Vader, den hast du halt eigentlich schon bezahlt. Und den Fame im Twitch-Chat, den hast du halt nicht schon bezahlt, den bekommst du dann erst.
Es geht ja auch nicht um den Fame. Es geht ja nicht um den Fame. Man unterstützt einen Streamer nicht wegen des Fame.
Ja, ja, klar.
Den man mit, also diese 3 Sekunden, das bitte. Also klar, es ist schön und man freut sich und dann reagiert der Streamer drauf und bedankt sich. Klar, ist das schön. Aber wenn ich jemandem Geld gebe, dann ist es, weil ich eine Gegenleistung kriege, von der ich finde, dass sie finanzielle Unterstützung verdient hat. Sei das käuflich oder sei das, weil ich finde, dieser Streamer, ich finde dessen Content so gut, dass ich finde, der sollte auch ein bisschen mehr Geld damit machen. Das ist alles.
Ja, ja, ja.
Das ist alles. Das hat nichts mit dem Fame zu tun. Das wäre ja lächerlich, wenn es darum ginge, dass Leute dann einfach finden, boah, ich war ganze 2 Minuten Top-Donator bei, keine Ahnung, Streamer XYZ. Das kann man überhaupt nicht in meinen Augen mit irgendwelchen Microtransactions in Videospielen vergleichen.
Es wäre aber trotzdem noch interessant, so zu wissen, was sind wirklich die Motivationen der meisten Leute, warum sie eben Bits kaufen oder warum sie diesen Sub-Button drücken bei einem Kanal.
Ich glaube, es ist genau das. Es ist einfach, dass ich fühle mich gut, wenn ich wem was spende, plus vielleicht so einem kleinen Teil schon noch so, ich komme irgendwie da im Stream selber vor oder werde genannt und ich bekomme ein Dankeschön. Das ist wahrscheinlich so eine Kombination aus beiden, wobei so der wohltätige Teil absolut überwiegt. Wenn man es ganz wohltätig machen will, dann nimmt man vielleicht die Spendenoption, dann kommt man halt nicht im Chat, aber dafür bekommt der Streamer mehr davon, ja.
Ist da nicht immer ein bisschen klassischer Gruppendruck, ich will da zu diesem Exklusivclub dazugehören, Mentalität dabei?
Es gibt ja, glaube ich, so Donator-Ranglisten.
So, ja, ich will so dieses Icon haben, ich will da in diesen Exklusivchat rein können, den der Streamer da gemacht hat auf Discord.
Und wenn es so wäre?
Ich sehe das halt relativ fragwürdig. Eigentlich hauptsächlich deswegen, weil das Publikum bei Twitch ein sehr junges ist. Und es hier um das Geld von Leuten geht, die es eigentlich wirklich nicht besonders viel haben. Und da finde ich es eigentlich, ja, letztlich haben die Leute mehr davon, wenn sie irgendwelches DLC kaufen, weil es ist tatsächlich mehr ein greifbarer Wert.
Also damit würde ich meinen, leiten wir gleich mal über in den Kritikteil hier hinten raus. Der erste Punkt, den du, Andy, schon angesprochen hast, du sagst, vielleicht kann ein Druck entstehen, irgendwas zu spenden, irgendwas zu geben und vielleicht sind jüngere Personen davon eher betroffen, vielleicht haben die noch ein bisschen zu wenig Rückgrat, dem irgendwie zu widerstehen. Ich sehe da zu wenig rein, kann vielleicht so sein. Ich selber habe das noch nie verspürt. Ich kann mich aber auch irgendwie schlecht in einen 12-jährigen Jungen zurück reinversetzen. Ich weiß auch nicht, Thomas, wie siehst du das Ganze? Wie blickst du da drauf?
Ich würde gerne mal wissen, wie denn dieser 12-jährige Junge sich diese Bits kaufen sollte oder diesen PayPal-Account machen sollte. Man muss sich ja mittlerweile, um zahlungsfähige PayPal-Accounts machen zu können, als 18 plus verifizieren. Also nicht einfach nur irgendwie ein Datum wählen. Also ich muss schon sagen, ich finde das jetzt ein bisschen sehr stark.
Es gibt
sehr
ja mehr als eine Variante.
Ja, aber auch die, man kommt auch die nicht einfach so ran, denn es gibt Gesetze. Ich finde das schon ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ja, lass mich doch mal ausreden. Ich finde das schon ziemlich an den Haaren herbeigezogen, ganz ehrlich. Wieso ist es die Schuld des Streamers, wenn ein Mensch, der sein Geld dafür ausgeben will, halt dafür ausgibt? Es gibt mannigfaltige Fälle von Situationen, wo jemand aus Versehen statt $1 $100 donated hat, weil er halt irgendwie diese zwei Nullen ein bisschen verkackt hat. Und ich kenne keinen Streamer, der das dann nicht zurückgegeben hat. Und überhaupt über das, ich glaube, immer noch meistverwendete Donation-Tool bei Streamlabs, hat man auch als Donator eine Möglichkeit, innerhalb einer bestimmten Zeit diese Donation wieder zurückzuziehen. Sie ist nicht lange aus Schutz für den Streamer, aber sie ist da.
Ja, das finde ich eine sehr wichtige Sache und gut, dass du das auch erwähnst.
Dass man die Verantwortung immer irgendwem abgeben können müssen sollte, finde ich persönlich ein bisschen lächerlich.
Also das möchte ich nicht so verstanden haben, dass der Streamer hier angegriffen werden soll. Das war nicht die Idee. Also ich meine mehr das System als Ganzes. Und dass Twitch sich nicht wirklich so Gedanken macht über die problematischen Aspekte davon.
Okay, also so wie ich dich da rausfühle, würdest du, Andy, lieber Twitch in die Pflicht nehmen, also den Großen, der das Ganze so überblicken sollte und auch so eine gewisse Verantwortung zu tragen hat?
Ja, eigentlich ist wirklich Twitch gemeint. Und das kleinere Problem sind ja letztlich wirklich eigentlich das, was wir jetzt erwähnt haben. Also wenn die Leute jetzt wirklich ganz viel Geld ausgeben wollen für einen Stream, okay. Also das größere Problem ist ja dann ein anderes Thema, was wir noch ansprechen wollten. Ein
paar weitere Kritikpunkte, die ich hier jetzt noch sehe auf der Liste, die haben wir eigentlich schon einfließen lassen. Aber ein großer Kritikpunkt hier gegen Ende raus, den du, Andy, hier noch ins Feld führen möchtest, haben wir hier betitelt mit der gefährlichen Illusion einer Streamer-Karriere. Andy, ich lade dich ein, bitte führ doch diesen Gedanken mal ein bisschen aus.
Das war eigentlich die Idee, warum ich überhaupt mal dieses Thema bringen wollte, weil ich von mindestens einem Streamer erfahren habe, der wirklich in Probleme reinkam, weil er hauptberuflich mittlerweile streamte und das dann irgendwann für ihn dieser Traum zu einem Albtraum wurde, weil er einfach ein Burnout hatte. Er wollte nicht mehr streamen und vor allem so viel streamen, wie er eben müsste, um sein Einkommen zu haben. Aber er hatte wie keine Möglichkeit auszusteigen. Er hatte nicht einfach die Möglichkeit, spontan einen Job zu finden in seiner Situation. Und darum blieb ihm quasi nichts anderes übrig, als versuchen, so langsam zu reduzieren vom Streamen in einen Job rein. Er hat verständlicherweise nicht eine genaue Zahl genannt, was er durch den Stream einnimmt. Er hat nur gesagt, ja, es ist nicht mehr, als er mit einem Fulltime-Job verdienen würde. Das war das, was mich in dieses Thema reingebracht hat, dass letztlich eine sehr, sehr kleine Minderheit wirklich so gut verdient mit Fulltime-Streamen, dass es wirklich klar besser ist als ein durchschnittlicher Job.
Ja.
Das heißt, der Tipp hier von uns nach draußen, lernt zuerst einen anständigen Beruf und fangt dann an
definitiv,
zu streamen.
Ja. Definitiv.
Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Dann kann man sich ein bisschen schützen vor so Druck, sage ich jetzt mal, der möglicherweise dann durch das Ganze entstehen kann. Andy, wie ich dich jetzt kenne, würdest du jetzt sagen, auch hier soll vielleicht Twitch noch aktiv werden und vielleicht irgendwelche Warnungen sichtbar machen? Oder was denkst du, wäre vielleicht eine gute Möglichkeit, solche Fälle zu verhindern?
Ich weiß eben selbst nicht, wie Twitch kommuniziert mit Leuten, die Partner werden. Das müsste man einen Partner fragen. Haben wir ja einen. Aber ich finde, ja, Twitch müsste viel, viel mehr sich der Verantwortung bewusst sein und die Leute wirklich warnen und sagen, hey, ihr werdet höchstwahrscheinlich, werdet ihr nicht reich mit dem. Es sind, sagen wir, die Minderheit einer Minderheit. Also die Minderheit, die ist ja schon Partner darstellen an sich. Die Minderheit der Minderheit verdient wirklich gut damit. Und alle anderen, die bekommen vielleicht das Einkommen eines anständigen 100% Jobs, aber müssen, kann man durchaus sagen, mehr arbeiten. Also wie man ja vielerorts hört, wie ich, also einen Artikel, den ich hier gefunden habe, wo jemand schreibt, wie viel er streamen muss, um quasi stabil zu bleiben.
Okay, ich werde den da noch verlinken.
Der Artikel kritisiert ja, dass die Einführung, dass man IRL streamen kann, weil es quasi den Druck erhöht, dass man auch Nicht-Gaming-Aktivitäten streamt.
Andy, was du hier angeführt hast, war quasi die Illusion, ich werde jetzt Streamer und setze da viel rein und oh nee, es klappt gar nicht und jetzt habe ich meine Schule abgebrochen und ich habe kein Geld. Ich glaube, die etwas umgekehrte Variante ist möglicherweise auch gefährlich, wenn nicht sogar realistischer. Das mit dem, ich bin Streamer und das funktioniert, aber was passiert, wenn jetzt hier meine Plattform plötzlich wegbricht? Aktuell hört man da drüben bei YouTube ja viele jammern mit Demonetarisierung von ungeliebtem Content und so weiter. Wäre halt vielleicht schon schön, wenn man sich nicht so fest auf dieses eine System Twitch verlässt, weil das kann ja halt einfach mal den Bach runtergehen und dann stehe ich da.
Zuallererst noch kurz zu der Sache mit den auch mentalen und finanziellen Risiken. Auch da muss ich halt wieder eine leicht pragmatischere Stance einnehmen, ehrlich gesagt. Twitch-Streaming als Lebensunterhalt, allererstens mal, nur damit das vorweggeschickt ist, in der Schweiz von Twitch-Streaming leben oder von Livestreaming überhaupt, ist praktisch unmöglich.
Ja.
Also damit man diese Größe erreicht, damit man die Lebenskosten deckt in der Schweiz, um ein angenehmes Leben führen zu können mit einem 100% Job vergleichbaren Gehalt, da musst du schon ziemlich groß sein. Das ist an anderen Orten in der Welt einfacher. Das andere ist halt einfach nun mal, ich kenne das nur von meinem eigenen Vater, der war auch selbstständig. Und ganz ehrlich, im Endeffekt ist es nichts anderes, sich 100% auf Twitch-Streaming zu verlassen, als sich selbstständig zu machen. Und es gibt diese Illusion von wegen, ach, das ist dann bestimmt, er hat das auch schon einige Male gehört. Er hat das auch manchmal in der Familie thematisiert, dass es tatsächlich Leute gibt, die finden, ach, du bist selbstständig, du kannst ja Ferien machen, wann du willst, du kannst arbeiten gehen, wann du willst. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Ein Selbstständiger, gerade Einzelunternehmer, muss üblicherweise viel mehr arbeiten als ein Angestellter. Der kann nicht einfach 5 Uhr abends aufhören und das war's. Dieses Wissen ist nicht neu. Das kam jetzt nicht neu mit dem Twitch-Streaming. Das ist jetzt nicht so, dass 16-Jährige das jetzt plötzlich nicht wissen und ihnen Twitch das irgendwie sagen muss. Wenn man sich selbstständig machen will, kommt auch nicht der Staat und sagt, pass dann aber auf, ne? Ich sehe da keine Verantwortung von Twitch selber oder nicht so stark, wie du sie siehst. Ich persönlich finde schon, dass es angebracht wäre, wenn Twitch einige, ich sage jetzt mal, Mental Health Lösungen für seine Streamer anbieten würde. Ich bin momentan in einem eigenen Projekt mit ein paar anderen Streamern dran aufzubauen, tatsächlich Leuten, die so ein bisschen Rock Bottom getroffen haben, gerade Content Creatorn, sei das mit dem Channel, sei das im Leben, ein bisschen Hilfe zu leisten. Ich kann dir einen Link schicken. Das Ganze hat angefangen mit einem Artikel, den ich für GameWisp geschrieben habe. Könnt ihr vielleicht noch verlinken.
Ja, sehr gerne. Hau ich in die Shownotes.
Der Punkt ist für mich, das ist nicht 100%. Das ist nicht einfach die Verantwortung Twitches, um jetzt mal den Genitiv anzustrengen. Das ist nicht die Verantwortung von Twitch für mich.
Okay.
Das ist keine neue Information, dass so ein Leben hart ist und arbeitstechnisch härter als andere. Dass das einen gewissen Toll auf die Seele eines Menschen haben kann, ist auch nichts Neues. Hatte es bei mir auch. Auch ich musste zurückstecken und realisieren, so geht es einfach nicht auf längere Zeit. Ich sage nicht, dass niemand einem helfen soll. Ich sage nicht, dass bei Twitch keine Verantwortung liegt. Aber sie sind ganz bestimmt nicht in der Verantwortung, jemanden da komplett durchzuführen. Und erneut, es gibt kein Recht darauf, von Twitch oder von irgendeinem Livestreaming-Projekt leben zu können. Es ist einer kleinen Elite vorbehalten, also es gibt 1,5% aller Broadcaster oder so sind Partner und von denen nochmal ungefähr 10% oder so oder 8 können davon wirklich gut leben.
Ja.
Mein Punkt ist es, wenn man sich in Twitch begibt und man wächst und es funktioniert, klar kommen dann Ambitionen, man möchte, oh, da funktioniert, ich habe Traktion, es kommt an, aber ich persönlich würde es so machen, wenn es jetzt immer weiter wachsen würde, immer weiter explodieren. Ich würde versuchen, daneben mindestens 50% zu arbeiten, um genügend zu haben, um zu leben. Und das mindestens ein Jahr lang, 1,5 Jahre. Wenn es 1,5, 2 Jahre lang stabil bleibt, würde ich behaupten, kann man versuchen, sich Vollzeit auf Twitch zu begeben. Da muss eine bestimmte Passion dahinter sein, da muss eine Lust daran sein, sich immer wieder neu zu erfinden. Ja, so blöd das Ding, man kann sich nicht zurücklehnen und sagen, ich bin ja jetzt mal bekannt und sich nicht mehr um neue Angebote im eigenen Stream kümmern. Es ist ein Struggle, es ist ein Grind, das ist einfach so. Und das da braucht man auch nicht Twitch, um einem das zu sagen, das merkt man dann schnell selbst. Mental Health ist wichtig. Mental Health ist wichtig, da darf auch Twitch was machen. Das finde ich auch, darf auch Twitch was machen. Sie machen ganz wenige kleine Dinge, die aber noch wahnsinnig unbekannt sind. Aber die Hauptverantwortung liegt für mich nicht bei Twitch.
Na gut, das ist dann irgendwann Eigenverantwortung, nicht Eigenverantwortung, das ist dann irgendwann eine allgemeine politische Frage.
Korrekt.
Vielleicht ein guter Vergleich ist eine Sportlerkarriere. Wenn man jetzt nicht gerade Cristiano Ronaldo ist, dann sieht man sehr viele Sportler, die studieren nebenan und die haben bereits einen Plan, was passiert, wenn die Sportlerkarriere komplett ins Wasser fällt und was passiert nach dem Rücktritt. Und ich finde, das sollten sich auch Streamer anschauen. Die sollten das genau gleich machen. Das ist sehr richtig.
Das ist ein guter Punkt. Es ist ein Job. Es ist ein Job.
Ich sehe Streamen als größeres Risiko als andere Sachen, weil es ist extrem neu und es ist extrem unklar, ob diese Geldquelle in dieser Variante langfristig bestehen kann, weil die Monetizing auf YouTube, weil den Advertisern, denen gefällt der Content nicht, sie können ihn nicht kontrollieren, also nehmen sie das Geld weg von allem, das kein Katzenvideo ist. Und bei einem Livestream kann man das ja noch sehr viel weniger gut kontrollieren, also diese Gefahr besteht und dann hat man das Grundproblem, dass all diese Spiele, die man streamt, gehören niemand, also gehören nicht dem Streamer, sie gehören nicht Twitch, sie gehören nicht Amazon, sie gehören diesen Publishern und die können es genau gleich machen wie Nintendo und sagen, ja, ihr müsst jetzt in unser Programm rein oder irgend sowas. Also die können auch da ziemlich den Stecker ziehen, wenn sie wollten. Und darum sehe ich Twitch als überdurchschnittlich großes Risiko.
Ja, frag mal PewDiePie, gerade wenn man dann einen Strike kassiert und beim dritten Strike ist dann halt der Kanal weg. Aber da würden wir wahrscheinlich wieder ein Rabbit Hole auftun, in welches ich jetzt nicht mehr rein möchte. Ich denke, wir können uns drauf einigen, liebe Streamer, Streamerinnen da draußen, lernt was Anständiges oder arbeitet noch was Sicheres. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Und mit diesen Worten würde ich den 63. Game Talk jetzt gerne auch beenden. Hier hinten raus noch 2, 3 Hinweise. Ich mach's kurz. Guck rein, gametalk.fm. Da findest du mehr Infos zu diesem Podcast und mehr Podcasts. Natürlich findest du da auch die Shownotes zu dieser Episode oder wie schon gesagt, direkt schon bei dir im Podcatcher. Da sind nämlich alle Links zu Gesagtem drin, zu den Channels meiner lieben tollen Gäste hier. Guck da sicher mal rein. Dann bleibt mir hier gar nicht mehr so viel. Ich möchte mich selbstverständlich bei euch beiden hier bedanken für eure Einsichten hier ins Thema. Vielen, vielen Dank, Andy. Vielen, vielen Dank, Thomas.
Immer wieder gern.
Gerne. Dankeschön.
Dann bedanke ich mich natürlich auch bei dir da draußen fürs Zuhören. Das hat mich sehr gefreut. Hast du eingeschaltet? Würde mich auch freuen, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich viel Spaß beim Spielen oder vielleicht sogar beim selber Streamen. Tschüss.
Bye bye.
Ciao, ciao.
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit GameTalk.fm. Till next time.